Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Heute auch wieder zu zweit, aber nicht mit dem Till, so wie letzte Woche, sondern mit dem Linus. Herzlich willkommen, Linus.
Ja, ciao und sali miteinander.
Ja, richtig, ciao zusammen. Till ist leider krank heute, dann wünschen wir ganz eine gute Besserung. Wahrscheinlich wieder zu Luke Schrau am Wochenende. Ich weiß zwar gar nicht, ist er am Match gesehen, oder?
Ja, ist sicher ein Match gesehen, aber ich meine, das laut Schreien haben wir ja gesehen. Ich glaube, was ist das vor zwei Wochen
oder drei? Da ist er erprobt, gell? Ja, vielleicht ist es etwas anderes gesehen, die kühle Beise in Yverdon, obwohl der FCB heiß auftreten ist, aber zu dem kommen wir ja jetzt dann gerade. Aber auf jeden Fall nochmal eine ganz gute Besserung am Till und ja, dementsprechend würde ich aber sagen, Linus, legen wir gerade los.
Ja, auf jeden Fall starten wir doch gerade mit Yverdon gegen FC Basel. 1-4 ist der Match ausgegangen. Könnte man meinen, okay, FCB wieder überragend gespielt, Offensivmaschinerie, die läuft. Ich finde aber, was man da als erstes muss erwähnen, ist die rote Karte von Yverdon.
Ja, das ist definitiv etwas gesehen, wo am FCB absolut in Karte gespielt hat, respektive Yverdon gar nicht. Ich finde es schön, dass du so ein bisschen in die Richtung gerade schon längst. Also der FCB hat sicher seine Pflicht erfüllt und auch solide bis sogar gute Leistung zeigt, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also Yverdon ist schon mit dem Matchplan, den sie hatten, sehr defensiv, finde ich, erschreckend schwach gesehen. Und ja, das Spiel ist eigentlich nach der roten Karte relativ schnell den Gassen gesehen.
Ja, wie du sagst, hat komplett im FCB in Karte gespielt. Ich habe noch kurz mit dem Till geschrieben nach dem Spiel. Er ist natürlich ein bisschen euphorisch auch noch gesehen, verständlicherweise. Aber ich glaube, man muss wie beide Narrative ein bisschen bedienen nach so einem Match. Also zum einen kann man jetzt sagen, okay, von den letzten vier Spielen hat der FCB 3 gewonnen, mit einem überragenden Torverhältnis auch. Also 3-mal mehr wie 4 Goal geschossen.
1-5, 1-6 und jetzt 4, glaube ich, ja.
Voilà, also da kann man eigentlich gar nichts aussetzen. Aber man kann auf der anderen Seite schon ein bisschen relativieren, okay, es ist 2-mal Winti gewesen, es ist 1-mal Yverdon gewesen, wo früher Rote bekommt und dann das vierte Spiel ist gegen Ibe gewesen und dort hat man nicht so gut gespielt und es verloren.
Ja, fairer Punkt. Also das ist definitiv etwas, wo man ein bisschen den Mahnfinger muss heben, dass eigentlich das Topspiel verloren gegangen ist mit einer nicht so guten Leistung. Um vielleicht die positiven Aspekte trotzdem rausheben. Also ich glaube, was man mittlerweile ohne Diskussion kann sagen, ist, dass der Xherdan Shaqiri im Spielsystem mittlerweile vollends angekommen ist. Vor allem die Chipball, die auch im Kommentator während dem Spiel sehr gut gefallen haben, die kommen, die sind gut, die läuft, die passen. Der Traurige ist eigentlich ein identisches Goal wie gegen Winti vor 2 Wochen. Und ja, das ist sicher positiv, auch Traoré, wie man schon gerade ansprach, wo langsam aber sicher wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Kevin Carlos, der ja doch einen Moment gebraucht hat in dem Spiel, das erste Mal wieder in Yverdon, aber dann sein Goal noch schießt, auch eine schöne Aktion gesehen, wo man auch gesehen hat, dass das Goal, das will er jetzt, oder?
Mega, mega, hat ja dort dann noch die Option abzulegen, genau. auf die rechte Seite raus.
Check, glaube ich, ist es
gesehen. Aber der hat wirklich das Goal gesucht, hat er sich auch verdient. Und zu dem, was du noch gesagt hast, eben, also Shaqiri auf Traoré, das ist mittlerweile so, also die Art und Weise, wie der Ball gespielt wird, wie dann einer in Tiefe geht, das ist mittlerweile so ein bisschen der Signature-Move vom FCB offensiv.
Ja, das kann man so sagen, aber das ist auch etwas, was mir gerade jetzt vor ein paar Wochen noch so ein bisschen gefehlt hat, die Tiefe, wo der Shaqiri kann bespielen, wo jetzt am Anfang gerade, wo er neu dazugekommen ist, nicht so funktioniert hat oder noch nicht so, aber jetzt immer wie mehr, eben auch gerade mit dem Benny Traoré, wo die zwei, die sehr gut zu harmonieren scheinen, das gefällt mir sehr gut und das haben sie gut gemacht gegen Yverdon. Wie gesagt, ich bin schon auch ein bisschen enttäuscht gewesen von Yverdon, wo doch auch ja, als eigentlich heimstark gilt. Und aber schon von Anfang an einen sehr destruktiven Spielplan gehabt und dann, ja, wie gesagt, nach der roten Karte mit 10 Mann, also wirklich auf verlorenem Posten gestanden sind.
Ja, und die müssen sich jetzt wahrscheinlich zukünftig auch mehr nach unten orientieren, denke ich. Also ich sehe die neben GC und Winti schon um ein Abstiegsspiel oder gegen ein Abstiegsspiel, besser gesagt.
Ja, sie haben jetzt ein kleines Hoch gehabt zwischenzeitlich, aber ja, auf lange Sicht so wird es natürlich extrem schwierig, weil eben nur mit einer defensiven Einstellung, also ich meine, das haben wir bei einer Barmannschaft, du hast jetzt gerade Vinti angesprochen und auch, was hast du jetzt gerade gesagt, sorry.
Geht sie noch?
Geht sie, danke. Die sind ja auch, es ist das Thema Goalschießen, es ist ja bei diesen beiden Mannschaften ein Riesenthema. Also dementsprechend, Yverdon wird so absolut auch mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Das denke ich auch. Und von dem her, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Fans haben ja dann irgendwann einen Mangiarati-Out oder raus Banner aufgehängt. Und ja, ich glaube auch, dass es aus Sicht der Fans nicht ganz zufriedenstellend ist aktuell.
Ja, voll. Werden wir sehen, wer denn der nächste Trainer ist, der beim Abstiegskandidat muss den Platz räumen.
Er hockt definitiv auf einer Hot Seat und bevor wir zum nächsten Spiel kommen, noch einen Hot Take, wo der Tilda noch in die Notizen von unserer Vorbereitung reingeschlichen hat. Er als, ja, doch, FCB brennender FCB-Fan, das darf man glaube ich schon sagen. Er liebäugelt hier schon damit, ob der FCB vielleicht sogar aufgrund vom Restprogramm Wintermeister kann werden. Linus, wie siehst denn du das?
Ich weiß nicht. Also für mich ist der FCB zu wenig überzeugend gesehen in dem Spiel gegen die Gleichstarken oder gegen die Teams, die in der Tabelle ein bisschen weiter oben sind. Was man muss sagen, ist auch okay, dass man die nicht auch einfach alle schlägt mit 4-1 oder 5-1 oder was weiß ich. Aber auch ein Schritt im Vergleich zur letzten Saison. Aber man gegen die schwächeren, in Anführungs- und Schlusszeichen, Teams ja eher Mühe gehabt aus FCB-Sicht. Also dort hätte man wirklich das mal können, umdrehen. Und was mir gefallen hat, dass der Celestini nach dem Spiel gefunden hat, es sei noch nicht alles gut. Und er hat jetzt zwei, drei Sachen, die er gerne in der Nazi-Pause würde daran arbeiten. Man hat auch gesehen, bei der letzten Nazi-Pause hat er gefunden, an der Offensive müssen wir etwas machen. Ich glaube, das hat nicht so schlecht funktioniert. Und jetzt hat er, glaube ich, eher das Augenmerk auf Defensive, wo er noch nicht ganz zufrieden ist. Es hat auch noch die Situation gegeben beim 1-4, wo der Marvin Hitz dann relativ hässig war, dass man so passiv war in der Abwehr. Also ich finde das wie eigentlich immer gute Zeichen, dass man jetzt nicht nur mit einem 4-1 wegläuft und sagt, hey, wir sind super, sondern dass man direkt schon den Fokus nach vorne richtet. Von dem her das positiv. Aber ob es mit dem Wintermeister längt, um auf das zurückzukommen, weiß ich nicht.
Ja, ich bin ähnlich gestimmt. Also finde es auch noch ein gutes Zeichen eben vom Celestini, dass er ja auch den Mahnfinger hat. Es ist tatsächlich so, dass der FCB auch eigentlich fast immer ein Goal bekommt. Zweimal gegen Vinti, auch wenn es Kantersieg sind, auch jetzt gegen Yverdon schon ein Kantersieg gesehen. Obwohl, man muss sagen, das Goal ist super unnötig, die sind ja einmal mehr. Und eben, man hat auch bei ein paar Spielern gesehen, unter anderem beim Hitz, die sich ja auch dann aufregen. Und das ist ja auch richtig, als Defensive willst du ja auch immer wieder im besten Fall können zu Null spielen. Ich traue es dem FCB durchaus zu, können in die Region zu kommen. Die Frage, Wort, das man immer verwendet, ist die Konstanz. Können sie es aufrechterhalten? Das sieht für mich grundsätzlich mal vorgängig gut aus. Jetzt kommt aber, wenn die Nazi-Pause vorbei ist, kommt Servet. Das wird ein sehr spannendes Spiel. Wenn sie das können positiv gestalten können, dann ja, kann es möglich sein. Gleichzeitig Lugano und der FCZ nehmen sich in der nächsten Runde auch Punkte. Also von dem her, die Möglichkeit ist sicher da. Jetzt von irgendwie aufkommender Euphorie zu schwätzen, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu verfriert, weil ja, für das sind die Matches grundsätzlich in der Super League alle zu ausgeglichen und gewisse Auswärtsspiele, die dann auch noch kommen, sind so oder so auch nicht einfach. Was auch der Auftritt von Luzern, wo wir dann auch nachher noch darauf zurückkommen, in Sion zum Beispiel auch gezeigt hat. Aber gut, lassen wir es doch so stehen und gehen zu einem weiteren Abstiegskandidat, der mal endlich wieder gewonnen hat, wenn es mir recht ist, erst zum dritten Mal, und nämlich der FC Winterthur, der 1-0 gegen Lausanne Sport gewinnt.
Und zum dritten Mal mit 1-0 auch den Sieg geholt.
Ja, da haben wir es ja gerade vorher angesprochen. Genau, die Winterthur-Offensive ist bis jetzt in dieser Saison noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Ist aber ein eminent wichtiger Sieg, um wieder dranbleiben. Und jetzt ist er leider nicht da, aber wir haben ja die Fabian-Frey-Diskussion letzte Woche gehabt. Und wer schießt das Gold? Fabi Frey.
Ja, und was für ein Goal, kann man sagen. Also, ein ziemlich schöner Schuss rechts oben rein. Der Goalie ist noch dran, aber ich glaube, der ist schon ein bisschen zu gut geschossen gewesen, dass man dem Goalie grossen Vorwurf machen
kann. Ich habe damit gerechnet, egal wer jetzt da hockt, dass das wird kommen. Ich bin der Meinung, an einem guten Tag hat er da oder vielleicht ein Top-Goalie in der Super League, kann der auch mal heben. Der Fabi Frey trifft den top und das hat ein Goal verdient gehabt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der nicht haltbar gewesen ist.
Also ich finde das haltbar zu definieren, finde ich ein bisschen hart. Also der trifft ihn schon klein, er dreht sich schön, er ist nicht ganz im Eck oben, aber ich würde da jetzt wirklich mal gut schreiben, Fabian Frey und den Goalie da von Schuld eher freisprechen, glaube ich.
Ja, also auf jeden Fall für Winterthur sehr wichtiger Sieg. Lausanne wiederum hat mich extrem passiv gedunkt und es war für mich ein bisschen überraschend gewesen, weil sie jetzt gerade in letzter Zeit so gut in Fahrt gewesen sind und ja die Offensive, wie wir wissen, durchaus regelmäßig für Furore sorgt und eigentlich viel Chance erspielt.
Extrem, also passiv wäre das eine Wort, das mir in den Sinn kommt, und wenn ich es ein bisschen pointierter müsste sagen, würde ich sagen, ein bisschen unmotiviert. Also als wäre das so, jetzt müssen wir auf Vinti und wir haben jetzt gerade 4 Siege in Serie auf dem Konto, das machen wir locker. Und dann ja, ist man einfach null parat, bringt kaum einen Schuss aufs Goal, ich glaube der erste in der 80. Minute oder
ja,
so.
Ja.
Ja, also das ist halt auch viel zu wenig und wir haben es ein paar Mal angesprochen schon. Also es ist sehr ausgeglichen, die Liga. Und auch eine GC, auch eine Winterthur, die können die Sieg holen, wenn man sie lässt. Und das ist ein passiert.
Ja, ich denke, das ist gerade ein gutes Stichwort, oder? Lausanne hat sie auch gelassen. Also Winti, wie gesagt, hat nicht allzu viel anzubieten gehabt, wobei der Goalie von Lausanne hat ein, zwei noch recht gut, muss ich sagen. Vor allem der eine, ich weiß nicht, ob es ein Volley oder ein Dropkick war, der kommt schon mit Pfeff aufs Goal. Und ja, der hat er gut. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist es auch ein verdienter Sieg von Vinti. Ja, ich habe jetzt etwa schon dreimal gesagt, wie wichtig das ist, aber er ist wirklich verdammt wichtig gewesen, weil unten ja, sind die Siege eher rar gesagt mit der GC. Iverdon, der jetzt auch wieder reinrutscht und von dem her, ja, Lausanne ärgerlich. Jetzt hat man eigentlich 3-4 wirklich gute Wochen gehabt und ist eigentlich wieder ins Mittelfeld gekommen. Und ein bisschen schade, dass man verdienterweise natürlich, muss man sagen, aber schade, dass man dort jetzt vor der Nazi-Pause so hat müssen, ja, in den Break gehen.
Ja, und es stärkt natürlich jetzt auch ein bisschen Zaric seine Position auf der Trainerbank. Ich glaube, er war ein von den anderen Trainern gesehen, der langsam ein bisschen angezählt worden ist. Und ich glaube, die können jetzt doch noch mal ein bisschen arbeiten in der Nazi-Pause und dann gestärkt in die nächste Runde gehen.
Ja, und bevor wir zum nächsten Spiel kommen, das ist ja auch noch relativ spannend, oder? Weil da kommt es dann nämlich zum Abstiegskrachen auswärts gegen GC, was dann um ein 6-Punkte-Spiel eigentlich, was darum geht, zu bestätigen oder dann, ja, vielleicht auch den kürzer zu ziehen und dann wird es dann aber schnell wieder ungemütlich. Also von dem her, dort bleibt es auch auf jeden Fall spannend.
Ja, absolut. Wenn wir sonst gerade zu GC wechseln?
Können wir machen, ja.
GC hat ja gegen St. Gallen gespielt und daheim 1-2 verloren. Und bei GC hat mir der Trainer gerade gewechselt. Findest du, da hat man einen Effekt gesehen?
Um ehrlich zu sein, gar nicht. Es ist ziemlich genau ein Spiel gewesen, wie GC auch die letzten paar Wochen verloren hat. Fairerweise schwierig auch, also jetzt auch für den Giussi Morella, da gebe ich nachher noch schnell einen kleinen Nachtrag von der letzten Folge. Schwierig für ihn, in einer Woche viel zu verändern, aber nein, um deine Frage zu beantworten, wirklich viel Veränderung hat man nicht gesehen. Vor allem in der Offensive ist man extrem lang nicht wirklich ja, griffend gesehen, auch wenn man noch einen Goal geschossen hat hinten raus, wobei das ist bei St. Gallen auch Standard, dass sie immer wieder eins bekommen. Ja, ich muss ehrlich sagen, habe ich nicht mehr erwartet. Es war jetzt schon schwierig, irgendwie Erwartungen zu haben, aber es ist ein verdienter Sieg für St. Gallen und nicht irgendwie der Befreiungsschlag für GC.
Ja, und ich meine, gerade gegen St. Gallen, der jetzt auch nicht in Topform nach Zürich gekommen ist, haben wir sich ja gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft aus GC-Sicht. Also, ich glaube, das kann man festhalten. Ich muss auch sagen, mir hat halt wie so ein bisschen das Feuer gefällt, wo ich von meinem Team bei GC einfach möchte sehen. Und mit dem haben sie wie generell jetzt eigentlich nicht so viel Mühe gehabt. Unter dem Schellibaum habe ich gefunden, das ist etwas so, der Kampf haben sie eigentlich meistens auf den Platz gebracht. Ich habe gefunden, man hat sich ein bisschen zu wenig gesträubt gegen die Niederlage.
Ja, das ist ein Punkt, der absolut berechtigt ist. GC müsste ja eigentlich grundsätzlich einen Abstiegskampf kennen. Oder? Letzte Saison erinnern wir uns alle, erst in der Barrage gerettet. Er ist ja dann auch gekommen, noch spät, zu spät. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass wenn du dort drin steckst und dann irgendwann mit 2-0 hinterliegst, dann wird es natürlich auch schwierig. Nachher werden wir noch von Luzern reden, wo auch immer noch ein Rucksack hinter drin läuft. Und auch dort geht das auf die Tour nicht auf. Und dementsprechend, ja, hast du natürlich recht, dass GC dort eigentlich einen Schritt müsste machen, was den Kampf angeht. Aber eben, es ist aktuell gerade schwierig. Und St. Gallen wiederum, habe ich gedacht, ja, hat vielleicht ein bisschen Mühe nach der Conference League, die sie hatten, am Donnerstag noch. Aber ja, overall war es eine Leistung, die einen Sieg verdient hat. Auch wenn der Sieg noch einen richtig, richtig wild rauskratzt, der Freistoß von Morandi am Schluss. Mhm. Aber ja, wie gesagt, der Sieg geht in Ordnung. Und ja, noch vielleicht schnell als kleiner Nachtrag, das haben wir das letzte Mal kurz davor gehabt, weil dort gerade posthum die Nachricht raus ist, dass der Giussi Morello ad interim übernimmt. Er ist von OB, wo ich mit ihm noch gespielt habe, zum FCB in U21, hat dort noch gespielt als Spieler, danach dann aber im 2017 als Trainer eingestiegen. Kurzer Abstecher zum Verband als Co-Trainer in der U17, nachher in der FCB U18 und anschließend, und das habe ich glaube nicht ganz richtig gesagt, ist er Co-Trainer geworden unter Raffi Vicky bei IB und jetzt auf die neue Saison. Ja, zu GC als Co-Trainer von Marco Schellibaum. Mal schauen, Peter Zeidler ist schon noch im Stadion gesehen, wo lustigerweise bei GC gehandelt worden ist. Wer weiss?
Der bringt sich gerade im Moment überall ins Gespräch mit seinen Psychen. Letzte Woche haben wir noch IB.
Ja, stimmt, IB ist auch mal noch etwas gesehen. Ja. Aber gut, hey, werden sehen, wie es dort weitergeht.
Ja, ein Punkt noch, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Etwas, was mir aufgefallen ist, dass GC beide Goal auf Standard bekommt.
Richtig.
Und mir ist das aufgefallen, schon die letzten paar Wochen, das ist noch Vinti zum Beispiel gesehen, der gegen den FCB viele Standards gekriegt hat. Und ja, ich weiß nicht, ob, ich habe keine Statistiken dazu angeschaut. Oder, es ist mehr so ein Gefühl von mir, dass die Teams, die halt dort unten innen stecken in der Tabelle, auf Standards anfällig sind.
Hey, das ist so ein Klassiker im Abstiegskampf. Also irgendwann kommst du so ein bisschen in den Funk rein, oder? Wo auch vorne, es ist ein bisschen ein ähnliches Thema, vorne geht vieles nicht mehr rein. Jetzt gerade, wenn wir uns auch an IB erinnern, die letzten paar Wochen geht vieles nicht rein, vieles geht gegen dich. Und dann natürlich, ja, ist es auch so, dass du vielleicht nominell von der Qualität her, von der physischen Qualität vielleicht auch ein bisschen unterlegen bist. Und ja, GC war eigentlich von Anfang an im Abstiegskampf gewesen, zusammen mit Vinti, ja, beide erst, glaube ich, 3 Siege, wenn es mir recht ist, von dem her, oder 2 Siege hat GC sogar, sind ja jetzt die letzten. Und ja, dementsprechend ist das ein grosses Thema dort, und das muss definitiv besser werden, weil GC offensiv hat einen Schritt gemacht, jetzt seit längerem wieder ein bisschen stecken bleiben und defensiv natürlich auch ganz klar jetzt in der Nazi-Pause gefordert, um dort wieder ein bisschen ja, Stabilität reinzukriegen.
Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, vielleicht können sie ja noch ein bisschen Standards trainieren. Ich habe vor, was ist das, 2 Wochen oder so einen Artikel gelesen, dass irgendwie nur jeder 30. Eckball oder so zu einem Goal führt. Und der Takeaway von dem Artikel ist irgendwie gesehen, so, ja, man sollte keine Standards mehr trainieren. Ich halte das für den falschen Ansatz.
Es ist spannend. Es gibt viele Mannschaften, die Standards nicht trainieren. Kann aber natürlich eine massive Waffe sein. Von dem her, ja, bin ich auch gespannt, wie es dort weitergeht mit GC. Aber auf jeden Fall, lass uns doch zum nächsten Match gehen. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir Servet gegen den FCZ, um auch wieder mal etwas ja, am oberen Tabellenrand anzuschauen. Das war ein geiles Spitzenspiel gewesen. Das habe ich live gesehen am Samstag oben. Für mich vorweg, ich weiss nicht, wie du das siehst, aber mittlerweile muss ich echt sagen, für mich, der FCZ ist definitiv for real. Also in Genf auswärts das Pünktchen holen, auch wenn es noch wenig tönt, aber sie haben das Führungsgoal geschossen, nachdem sie eigentlich dort eher die schwächere Mannschaft gewesen sind. Aber dort irgendeiner kriegt es immer an, noch eine Aktion rauszukratzen. Und es ist auch wieder ein Weitschussgoal. Es war nicht das erste, was sie da geschossen haben vom Kosnitschi. Und ja, haben auch nachher, obwohl Servet mit der Druckphase, mit einem Cutesa, der mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat in einigen Aktionen, haben stabil dagegen gehabt. Und ja, so finde ich, ist es ein Spitzenduell gewesen, wo ja, zwar da aktionenmässig nicht so mega viel geboten hat, aber von der Intensität her hat es mir sehr gut gefallen.
Absolut. Also ich glaube, man kann da wirklich sagen, Spitzenspiel ist eine gerechtfertigte Bezeichnung für das Spiel gesehen. Ich glaube, man hat gesehen, die Teams sind auf Augenhöhe. Und was mich beim FCZ wirklich überrascht, muss ich sagen, also positiv überrascht, ist, dass all die kleinen, soll ich sagen, die kleinen Nebenschauplätze, so um einen Trainer und ja, aus dem Team verbannen, dann wieder zurück, hat sich genug oft entschuldigt, dafür wieder mitmachen und so. Also das ist ja alles Zeug, was du eigentlich nicht willst haben. Und trotzdem kriegen sie die Leistung auf den Platz und stehen ja, ganz oben in der Tabelle.
Ja, absolut. Das haben wir letzte Woche auch schon diskutiert gehabt, ob das irgendwann mal zum Knackpunkt könnte werden oder dass man sich dann sagt, ah, dort haben wir zu viel zugelassen, respektive dort ja, haben wir zu viel Schaum geboten, um ja, so einen Nebenschauplatz ja, gross zu machen. Aber bis jetzt ja, marschiert der FCZ durch die Saison durch und bleibt mehr oder weniger eigentlich sehr konstant. Und ja, das muss man dieser Mannschaft lassen. Auch der Ricardo Moniz hat für mich eine sehr entscheidende ja, Handlung noch gemacht. Er hat innerhalb des Spiels dann noch umgestellt auf eine Dreierabwehr. Und ja, dort dem Servet eigentlich, wo der gerade eine Hochphase hatte, wieder ein bisschen die Luft nehmen. Das habe ich schon auch sehr beeindruckend gefunden, weil ja, wie gesagt, also der Derek Cutesa hat eine Aktion, wo er irgendwie zwei, also im Cutage am Schluss, aber voran schon einem davor läuft, und du auch wieder gesehen hast, die Schwäche vom FCZ mit dem Speed, wo er rumstellt und ja, was schafft, auch die Mannschaft selber, dass sie das 1-1 können halten, kein Goal bekommen, was super wichtig ist in so Phasen. Ja, muss ich wirklich sagen, also der FCZ ist für mich mittlerweile ohne Diskussion auch zu Recht dort oben und Servet wiederum auch coole Mannschaft. Hat halt schon auch viel individuelle Klasse.
Auf jeden Fall. Also bei Servet, ja, ist ja keine Neuigkeit mehr, dass dort viel individuelle Klasse vorhanden ist. Und eben noch schnell anknüpfend zum FCZ, würde ich sagen, nicht nur vom Trainer her cool, dass er das erkennen und eine Systemumstellung machen kann. Auch von der Mannschaft natürlich, ist das stark, dass die können adaptieren, dass die können das System innerhalb vom Spiel wechseln. Also das spricht für das ganze Gefühl auch, dass das funktioniert, dass das harmoniert. Und ja, aber ich höre doch ein bisschen raus, weil Wintermeister FCZ für dich.
Ja, das würde ich so nicht sagen. Für das ist die Super League für mich zu ausgeglichen aktuell. Es ist für mich definitiv ein Kandidat, so weit würde ich gehen, auf jeden Fall. Das würde ich jetzt beim FCB sagen, okay, ich komme vom Restprogramm, aber abwarten. Konstanz ist ein Thema. Der FCZ hat für mich das schon besser bewiesen. Aber ja, wie gesagt, also auch der FCZ hat ein heißes Spiel vor der Brust nach der Nazi-Pause, zwar gegen Lugano, genauso wie Servet, der auswärts gegen den FCB muss antreten. Also dort, ja, freue mich sehr auf die nächsten Spiele, um ja, dort wieder mehr Anhaltspunkte zu bekommen.
Ich sehe, du lässt dich da nicht in die Decke drängen und auf den Take raus. Aber ich meine, es sind auch zwei sehr richtungsweisende Spiele nach der Nazi-Pause, wo ja, die Top-Teams gegeneinander eigentlich antreten.
Ja, mega. Also ich kann da noch schnell eine kleine Anekdote vom Wochenende erzählen, weil ja, zwischendurch tue ich mich da schon ab und zu auch noch im Sport probieren. Und was ich zum Beispiel, ja, auf was ich schaue, ist ja, wie konstant ist eine Mannschaft, oder kann ich quasi auf die vertrauen und dementsprechend, weil die Super League so ausgeglichen ist und ich das ja dann auch ab und zu in Betracht möchte ziehen, ja, finde ich es auch mega schwierig, eben bei deiner Frage zu sagen, okay, wer macht es am Schluss für den Wintermeister, der per se ja überhaupt nicht relevant ist. Und ich glaube, das kann man auch jetzt schon sagen, auch super tight wird sie mit der anderen Mannschaft. Das haben gefühlt alle 25 Punkte, glaube ich, von dem auch das. Und ja, wieso komme ich aufs Tippen? Ich habe nämlich Sion Luzern aus der Ferne verfolgt. Und habe gesehen, dass Sion früher mit 2-0 in Vorsprung gegangen ist. Und was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, ja, die Luzerner, die sind sich das gewöhnt. Da liegt mindestens so ein Unentschieden, wenn nicht sogar ein Sieg drin. Es ist dann anders gekommen, aber ja, so viel von wegen Tipps. Dort bin ich wie bei vielen anderen Sachen das Wochenende falsch gelegen.
Nein, du bist dafür richtig gelegen mit der Idee, dass Luzerner nochmal zurückkommt. Ich habe den Gedankengang nämlich nicht fertig gemacht. Ich habe die erste Halbzeit geschaut habe, denke, okay, 2-0, nice Spiel gewesen bis dahin, jetzt schaue ich ein bisschen Premier League. Und dann habe ich irgendwie 15 Minuten zurück später, respektive eine halbe Stunde später, mit der Pause noch, dazu gerechnet, zurückgeschalten auf Sion Luzern. Und dann ist da, glaube ich, schon 3-2 gestanden. Und ich habe gedacht, so, wow, was habe ich jetzt da alles verpasst in eben irgendwie, glaub, 15 Minuten. Also wildes Spiel, sehr unterhaltsam gesehen. Also ich habe dann den Rest dann noch fertig geschaut, wirklich von vorne, von Anfang bis Schluss sehr ansehnlich. Beide Teams wirklich die Offensive auch gesucht, haben sich nicht versteckt. Sehr cool gewesen zum Schauen.
Ja, wobei man schon auch muss sagen, die peinlichen Luzerner sind natürlich einmal mehr wieder in Rückstand geraten, was dem Trainer Mario Frick gar nicht gefallen hat. Das hat er im Interview kundtun. Und ja, seiner Meinung nach ist es schon so gesehen, dass sie nicht auf der Höhe gesehen sind. Und auch wenn ich jetzt ja, das Spiel rekapituliere, Sion endlich mal wieder, wir haben sie auch gefordert gehabt, vor allem daheim, wieder mit einem Sieg auf 4 Goal. Das haben sie, glaube ich, zuletzt im August geschafft, mehr als 2 Goal schiessen. Ja, am Ende des Tages auch der verdiente Sieger, denke ich.
Auf jeden Fall hochverdient. Sion, wo ja eigentlich auch in einer eher schwierigen Situation ist, so generell. Und vielleicht auch drum, ja, ein bisschen umgestellt hat. Also 5 Positionen sind verändert gewesen im Vergleich zum letzten Spiel. Und sie sind wirklich super gestartet ins Spiel mit dem Goal vom Sorgic. Auch schön rausgespielt gewesen ist der Schuarev, der den Ball noch so von der Grundlinie holt und dann auf den zweiten Pfosten flankt und dann kommt er zurück in die Mitte. Ja. Und der Schuarev hat allgemein ein riesen Spiel gemacht. Ja. Also beim zweiten Goal, ist ja er dann der Torschütz, hat komplett freie Schussbahn am 16er eigentlich und haut eigentlich auf drauf. Also der Schuss ist gar nicht platziert gesehen, aber der ist einfach, glaube mit so einer Wucht gekommen, dass es schwer war, zum da verteidigen. Und dann beim 3-2 spielt er den Ball zur Mitte, wo es ins eigene Goal geht und der Schlusspunkt setzt dann nochmal selber mit dem 4-2. Also grandiose Leistung von ihm. Saisontor Nummer 3 und 4, nachdem er beim Auftaktsieg gegen IB getroffen hat und später gegen den FCB, wo sie dann auch einen Punkt geholt haben. Also wirklich auch so ein bisschen ein Mann für die wichtigen Goal, die dann effektiv auch zu Punktgewinn führen.
Ja, interessantes Spiel, auf jeden Fall. Also sehr wendig, auch gut im 1 gegen 1. Ein Spieler, wo auch Spass macht zum Zuschauen, wobei dort hat ja Sion schon der ein oder andere, wenn ich jetzt an den Mirandschu noch denke oder so. Wo vielleicht noch nicht so gut drin ist. Ein anderer Spieler, der auch immer wieder in unregelmäßigen Zeitabständen, so wie jetzt der Schuarev auf sich aufmerksam macht, Thibaut Glitsche. Lustigerweise schießt wieder 2 Goal nach 2-0 Rückstand. Das ist ihm schon mal gelungen gegen Lugano. Das mal reicht es aber nicht. Und ich habe mir dort noch ein bisschen ja, Gedanken gemacht. Ich habe es, glaube ich, schon ein, zwei Mal angesprochen gehabt. Mario Frick scheint immer noch ein bisschen nach Lösungen zu suchen, was seine Startelf angeht oder seine Mann, den er vertraut, er hat auch wieder viel gewechselt, musste viel wechseln auch in der Pause, aber er hat, glaube ich, 5 Wechsel vorgenommen.
Ja, und also er hat nur einen, glaube ich, müssen. Ich glaube, der Goalie hat er müssen. Ja. Und 4 Wechsel hat er einfach vorgenommen und hat also das Kontingent einfach in der Pause komplett ausgeschöpft. Ja. Das ist schon, also das ist ein starkes Zeichen.
Ja, überzeugt mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Also ich verstand das nicht ganz, aber gut, er ist sich so sicher gewesen, dass von denen, die er rausgenommen hat, nichts mehr kommt, dass er ja, das so gemacht hat. Was für mich ein bisschen auffällig ist, er ist nicht zufrieden mit seinen Mittelstürmern, irgendwo durch auch verständlich. Sowohl der Adrian Gürbic als auch der Lars Villiger haben kein Goal im Fall von Adrian Gürbic getroffen bis jetzt und der Villiger auch erst oder zuletzt im August. Also dort schiessen momentan immer ein bisschen andere die Goal. Und ja, wie gesagt, auch dass Luzern immer muss im Rückstand hinter drei rennen, ist natürlich nicht optimal.
Gar nicht. Und ich meine, es war ein Quote von dir, nicht von dir gesehen, von peinlich Luzern, sondern ein Quote vom Trainer, von Mario Frick. Das Interview nach dem Spiel ist, also habe ich schon heftig gefunden. Also, das war so eine Schelte gewesen, wie keine Ahnung. Wenn man mal in der C-Junior oder so bekommen hat, in der Pause, wenn der Trainer gar nicht happy war, ist aber auf dem Niveau so Aussagen schon happy.
Hey, also wir müssen jetzt da nicht zu tief in die Tiefe gehen, aber das sind für mich Sachen, die mir bei Mario Frick schon ein-, zweimal aufgefallen ist. Der Samuele Gampo, ehemaliger Weggefährte von mir, ist ja auch mal bei Luzern gewesen, bis jetzt im Sommer, und dort hat sie auch schon so eine Thematik, ich weiß nicht, ob die magst erinnern, ist mal eingewechselt worden gegen St. Gallen, glaube und wieder ausgewechselt. Und dort hat es ein bisschen Tumult gegeben, dann hat er öffentlich auch quasi ja, also auf die Strasse gesetzt, im Sinne von gesagt, er hat keine Zukunft mehr. Allgemein, ich bin kein Fan, wenn ich jetzt ganz ehrlich darf sein, von der Art und Weise zu kommunizieren, wie man die Mannschaft sieht, auch wenn er grundsätzlich in dem Sinn recht hat, ja, dass es keine gute Leistung gesehen ist. Aber sich zu schämen für die eigene Mannschaft, ich finde, das hebt jemand immer gerade so ein bisschen auf einen Podest, wo irgendwie, ja, gar nicht, wie sagt man, wo man nicht auf Augenhöhe ist. So.
Ja, voll. Ich möchte insofern ein bisschen Schutz nehmen, dass er dann danach auch die Verantwortung auf sich genommen hat. Hat dann auch gesagt, dass er quasi ja, der ist, was das Team aufstellt und dass, darum, dass man so bei ihm muss anschauen muss. Aber gleich, er fängt an mit dieser Aussage und das, genau, das lenkt dann die Diskussion.
Ja, oder? Aber das haben wir ja vorher schon im Vorgespräch diskutiert. Er fängt mit dieser Aussage an. Das ist die relevanteste Aussage, die die Medien werden rausziehen aus dem. Und das finde ich schwierig. Ich finde, das ist, find ich kein guter Ansatz. So. Weil du tust deiner Mannschaft Bärendienst und auch irgendwie so, keine Ahnung. Also am Ende vom Tag hocken alle im gleichen Boot und keine Ahnung, also Luzern ist vor 4-5 Wochen noch in der letzten Nazi-Pause ist Luzern Erster gewesen. So, das stimmt für mich nicht ganz und eben auch, dass er immer erwächst, oft viel aufs Mal. Ja, finde ich jetzt irgendwie, kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja. Gut, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, möchte ich einfach noch schnell einen Spieler bei Sion noch kurz erwähnen, der Chipperfield, der Startelf-Debüt gegeben hat diese Saison und wirklich eine Top-Leistung gemacht hat.
Ja, richtig. Also ich hab den Match nicht komplett gesehen, aber ja, er macht ja einen Assist eben. Ist das vom Suarez gesehen?
Nein,
1-0 gesehen, ja, wo er den Diago quasi nochmal reinbringt. Ja, gut für ihn.
Voll, also wirklich auch sonst, abgesehen vom Assist, sehr engagiert gewesen, sehr wirbelig, viele Impulse offensiv auch gegeben. Ich nehme an, der wird noch ein oder andere Mal in der Startelf auftauchen. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Match offen. Und zwar IB gegen Lugano. IB, wo ja, wirklich wieder ein bisschen in Form kurz scheint, wo 2-1 gewinnen daheim gegen Lugano. Ja, wie hast du das Spiel gesehen?
Ich habe IB so gesehen, wie ich sie erwartet habe, obwohl ich ein kleines Fragezeichen hatte bezüglich ja, diesem massiven Ausfall, den sie die ganze Zeit haben. Also nur schnell zur Erinnerung. Benito verletzt raus gegen Schachtar, Laupur verletzt raus. Die Liste ist schon ewig lang. Dort habe ich das Gefühl, okay, muss man mal ein bisschen schauen. Ich habe damit gerechnet, dass er Husic spielt, der jetzt halt auch immer so ein bisschen Kandidat ist für einen Bock. Er hat uns auch nicht irgendwie Lügen gestraft oder so. Aber overall hat IB das Ding verdient gewonnen. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist der Penalty zum 1-0.
Jo.
Das ist doch außerhalb.
Das erste Mal greift er schon außerhalb und dann greift er ihn nochmal so unten am Fuß und ich weiß nicht, wie fest er ihn dann dort nochmal verwünscht. Ja, das finde ich ganz schwierig zu beurteilen. Die Regel ist ja so, dass wenn es quasi erhalten ist, eine Aktion, die quasi über einen längeren Zeitraum passiert, dass dann quasi dort, wo es aufhört, der Freistoß gegeben wird, wenn es im 16er ist, halt der Penalty. Das ist so interpretiert worden, dass dort nochmal gezogen worden ist. Ich glaube, man kann es geben. Es ist halt einfach mega dumm. Sorry.
Es ist dumm. Einverstanden. Aber ich bin da nicht ganz einverstanden, weil also ich habe das, die Argumentation, die habe ich nachher auch nochmal gehört. Aber für mich ist es so, dass der Bodani ist kein dumm. Und bringt Hatscham, ich glaube gesehen, bringt ihn schon zu Fall. Der Hatscham ist schon am Kei und der Bodani hebt sich einfach noch an etwas. Darum ist für mich eigentlich das Foul, ist, also wieso er umgeht, also ein Foul quasi, passiert schon und das Greifen ist erst, wo das Foul schon lange passiert ist. Und das ist für mich außerhalb gesehen, ist ja auch egal. Schlussendlich, eben, Ibe hat ja verdient gewonnen, aber das habe ich jetzt ein bisschen kurios gefunden, ehrlich gesagt.
Ja, also ich habe da jetzt weniger Mühe, glaube ich, damit. Ich müsste
sonst auch nochmal... Überraschend für mich, obwohl du und Tilly eigentlich die sind, die gerne mal den Schiris auf die Finger schauen.
Ja gut, aber in der Situation ist es ja so gewesen, dass es als direkt pfiff als Penalty.
Ja.
Und dann finde ich es wie okay, dass der VAR nicht sagt, hey, das ist nicht im 16er gewesen. Ich finde das immer noch wichtig bei der Beurteilung.
Aber wieso? Weil eigentlich ist ja das genau eine Situation, wo der war, für das ist ja gemacht, zum Schauen, ist es innerhalb oder außerhalb.
Ja, wie gesagt, für mich kann man es so interpretieren, dass er dort nochmal greift, auch wenn es im Falle okay. ist. Und dann finde ich es für mich eben nicht ein klarer Fehlentscheid, sondern vielleicht einer, wo man darüber diskutieren kann und ergo lieber kein war. Ich meine, der Penalty, der dann zum Weitergehen Lugano kriegt, wo sich der Husic wieder mal ja, einfach unfassbar ungeschickt anstellt. Also ich könnte wieder sagen, ist einfach dumm. So gehst du nicht rein im 16. Das ist jetzt auch nicht mega viel im Prinzip, aber den musst du dann einfach geben.
Nein, den musst du ganz klar geben, weil ja, das ist ein Geschenk gewesen. Das ist wirklich ein absolutes Geschenk von Lugano, wo sonst irgendwie hat es mit und nicht wirklich gut in der Partie gewesen ist, wo ja, auch nicht so richtig ihre Stärken hat können ausspielen. Und gleichzeitig auch, muss man aber auch IB sagen, wo vor allem mich der Virginius wirklich überzeugt hat mit ein paar guten Aktionen. Ein Spieler, der jetzt auch langsam in Gang kommt, der gegen der FCB ein sehr wichtiges Goal geschossen hat. Unter anderem gegen Gallen auch schon, aber jetzt auch langsam auf einer konstanten Ebene, wie auch ganz, die ganze Mannschaft ja, sich langsam ein bisschen stabilisiert. Vielleicht noch schnell ein Wort zu der roten Karte von Lugano. Die ist auch, wenn wir schon beim Stichwort dumm sind.
Ja. Ja, was willst du mir sagen? Also, warum geht da so ein Goalie dran? Klar, es ist dann ein bisschen theatralisch vom Fonbalmos, aber musst du machen, weil der andere fliegt vom Platz dann und zu Recht, wenn du dich so anstellst. Ich verstand das amix nicht.
Ja, also schön, dass das noch kurz anreiss ist. Ich finde auch von einem David van Balmos darf man sich auch vielleicht erhoffen, dass es vielleicht auch ein bisschen mit weniger Theatralik geht. Aber ja, du hast recht. Abstiegskampf, wenn wir jetzt eben dort noch reinnehmen wollen, solange es noch so ist.
Ja, würde ich nicht machen.
ja, nein, musst du annehmen, selbstverständlich. Und wie gesagt, am Ende des Tages gewinnt IB das Ding verdient, was man aber nicht dürfen vergessen, IB schwitzt da wieder ordentlich am Schluss. Ja,
93. Minute,
Jesus
oder?
Jesus Christ, das war auch mega unglücklich gewesen. Levin Blum, glaube ich, schon der Zweite, hat nicht in der Champions League schon so einen Elfer gegeben, der sehr umstritten war, ist der jetzt, für mich ist es nicht. Und ja, ist gegen Vladi verschießt dann. Bitter für Lugano, ja.
Also auch der Penalty verschossen in einer Art und Weise, wo ich auch muss sagen, das ist schon verrückt.
Ja, da ist kein Hügel vom Rasen schuld.
Nein, definitiv nicht.
Da kann man es nicht schieben. Hey gut, es passt ein bisschen zum Auftritt von Lugano. Ich meine auch, eben, der erste Penalty ist schon eher günstig, sage ich jetzt mal. Und auch am Schluss, eben, wie gesagt, IB verdient gewonnen, Big Points für IB, gleichzeitig einen vorne geschwächt, ja. IB 10 Punkte hinter dem ersten, ist gar nicht so viel eigentlich.
Ist überhaupt nicht weit weg, gar nicht weit weg. Also, und vor allem vorne nehmen sich ja alle die Punkte weg. Also wenn IB die Form noch ein bisschen konservieren und sich weiter steigern kann, vielleicht dann auch die Verletzten zurückkommen, dann ist IB, ja, dann braucht es gar nicht so viel und IB spielt wieder vorne mit.
Ja, also zum vielleicht auch gerade den Übergang machen in der europäischen Spiel, wo IB unter der Woche noch gegen Schachtar verloren hat, was für mich schon auch immer noch ein Faktor wird bleiben, eben Konstanz. Aber IB ist super, super relevant. Ich meine, ich muss jetzt gerade schnell nachschauen, gegen was sie spielen. Ich spiele nachher gegen Luzern auswärts. Sollte machbar sein unter der aktuellen Formkurve. Aber eben, ich habe es vorher schon gesagt, Benito ist wieder verletzt raus. Lauper ist verletzt aus, er hat jetzt zwar gespielt am Wochenende. Benito ist für mich aber auch ein Thema, das super gut das Ganze zusammenfasst. Der ist nach dem Kreuzbandriss ist sicher schon zweimal wieder rausgewechselt worden. Er hat muskuläre Probleme. Für mich zu früh reingeworfen, irgendwie. Ich habe das Gefühl, der muss auch, weil so viele verletzt sind.
Voll, man hat halt wirklich keine Wahl, oder? Und die Frage ist einfach, wird das noch weiter gehen? Oder wird man da noch andere Spieler haben, die man jetzt muss forcieren, dass sie vielleicht eine Woche, zwei früher schon wieder auf dem Platz stehen? Also ich glaube, IB wird sehr froh sein über die Länderspielpause, auch weil jetzt alle ein bisschen Zeit haben, um ein bisschen auskurieren.
Ja, definitiv. Und ich glaube, langsam aber sicher kann man auch das Thema Champions League langsam abhaken. Ist eine unnötige Niederlage gewesen, einmal mehr gegen Schachtar. Es ist nicht alles schlecht gewesen, aber am Ende des Tages ist es auf dem internationalen Parkett natürlich schon auch nochmal viel brutaler, wenn du dort einen Fehler machst oder mal einen Moment lang eine schwächere Phase einziehst, dann wirst du bestraft. Und das haben wir mit Ausnahme von Barcelona auch gegen Inter gesehen, wo sie gut gespielt haben. Gegen Aston Villa verlieren sie, glaube ich, 3-0. Haben aber die ersten 20 Minuten eigentlich voll gedrückt. Ja, das ist dann halt das internationale Parkett.
Absolut. Lugano, zum weitermachen, Hat im Gegenteil zu Ibe, habe ich gefunden, keine gute Leistung gezeigt. Ibe hat eigentlich relativ passabel gespielt und verliert gegen Topola aus Serbien mit knapp 4-1. Ich meine, keine optimale Woche, die wir da haben für Lugano mit 2 Niederlagen. Und auf der anderen Seite kann man auch festhalten, nach 3 Spielen haben sie trotzdem 6 Punkte, sind 11. von 36, also es ist jetzt noch nichts passiert.
Nein, definitiv nicht. Also ich glaube auch, dass Lugano gute bestehende Chancen hat, um dort weiterzukommen. Wie du es gesagt hast, sind auch jetzt unter der Woche, aber dort wird man auch froh sein, dass jetzt eine Länderspielpause ist. Noch ein kleiner Funfact, vor allem der Mattia Bodani wird diese Woche sicher nicht lange in Erinnerung behalten. Rot unter der Woche in Serbien und dann eben der Penalty verschuldet. Von dem her, ja, ist sicher gut, dass jetzt mal kurz ein bisschen Pause ist. Das letzte Spiel, das noch europäisch stattgefunden hat, ist Lahne FC. Noch nie gehört, um ganz, ganz ehrlich zu sein, vor dem Spiel gegen St. Gallen. Ja, und St. Gallen holt endlich einen Sieg auf dem europäischen Parkett, nachdem er ja auch schwieriges losgegangen hat zuvor gegen die Fiorentina. Sehr glück die Woche, St. Gallen mit 2 Siegen von 2 Spielen. Und ja, für mich sind dort auch ganz klar, auch in den letzten Wochen schon, ich nehme an, das hast du echt verfolgt, oder die Fans von St. Gallen, die absolute Wucht sind und wo, ja, wo eine gute Geschichte ist.
Ja, also finde ich, kann man auf jeden Fall mal highlighten mit der Mega-Choreo, die sie hatten in St. Gallen. Und jetzt, ich weiss gar nicht, wie viele sind bis Nordirland gegangen?
Weißt du, ich glaube, ich habe es von 2000 Fans gelesen, wenn ich mir nicht alles täuscht. Ich habe noch so ein Video gesehen mit einem Fanmarsch, der auch super nice ausgesehen und wie gesagt 2-1 gewonnen und von dem her jetzt wirklich wieder ein kleiner Aufwind, nachdem St. Gallen jetzt in den letzten paar Wochen viel sich geärgert hat, was bleibt. Und da habe ich noch schnell in der Hose den Mahnfinger. St. Gallen kriegt halt auch gerne immer noch ein Goal. Aber gut, es wird okay sein für den Moment und dann werden wir schauen, wie es dort nach der Pause weitergeht. Gehen wir noch schnell zu den Frauen. Dort war nämlich Göpp gesehen das Wochenende. Und ich glaube, dort ist die Geschichte relativ schnell erzählt. Alle Superligisten, die gegen Unterklassige gespielt haben, mit Ausnahme vom FC Thun, aber das überlasse ich dann nachher gerne dir, Linus, sind weitergekommen. IB und GC war eigentlich das Topspiel gewesen von dieser Runde. IB gewinnt das erwartungsgemäß mit 3-1. Dann haben wir noch Luzern gehabt, der gegen Aarau gespielt hat, daheim. Aarau setzt sich dort auch nicht ganz unüberraschend als FC Aarau-Fan, da nenne ich mich jetzt einfach mal so, durch. Und ja, dementsprechend findet dann die Auslosung für das Viertelfinale am 15. Dezember statt. Aber bevor wir weitergehen, Linus, du hast ja noch schnell, dir ist noch etwas aufgefallen.
Ja, voll. Also Yverdon gegen Thun wäre das Spiel, das ich schnell rausheben möchte. Ich habe das nicht live geschaut, muss ich sagen. Ich habe dort das Resultat gesehen und da stand 5-1, das hat mich schon mal überrascht. Und dann habe ich noch gesehen, es steht nach Verlängerung. ja, also das geht mit 1-1 folglich in Verlängerung und dann geht Thun da komplett auseinander. Ich habe mir dann die Verlängerung gegönnt, habe gefunden, das will ich sehen, was da passiert ist. Und eine Spielerin, die ich unbedingt rausheben möchte, ist Ilona Guede-Redondo. 2 Goal gemacht und einfach überragend gespielt, also zumindest für das, was ich gesehen habe, extrem wirbelig, technisch stark, schöne Flankenball, alles dabei gesehen. Sie hat früher bei Serbien gespielt, dann Spanien, zweithöchste Liga gespielt und ja, wahrscheinlich oder vielleicht sehen wir sie nächstes Jahr dann wieder in der Super League. Yverdon ist momentan Leader und könnte durchaus den Aufstieg dort holen. Aber ich glaube, mit dem schließen wir doch den Cup mal ab. Ich glaube, nächste Woche geht es dann weiter mit der Liga.
Richtig, richtig. Es gibt ein Nachtragsspiel am Mittwoch und zwar spielt der FCB dort auswärts gegen Rapperswil im Nachholspiel und dann regulär am Wochenende. Genau, so, jetzt würde ich sagen, machen wir unseren letzten Blog auf. Ein Thema, das in letzter Zeit nicht ganz so erfreulich war, um darüber zu reden, nämlich die Männernazi. Und auch jetzt bloggen uns einige, oder uns als Fans ja auch irgendwo durch, vor allem der Murat Yakin bloggen einige Verletzungssorgen.
Ja, zum einen haben wir die ganze IB-Fraktion natürlich, aber auch sonst sind jetzt noch ein paar dazugekommen. Also, ich glaube, kurzfristig haben noch Akanji, Zakaria, Ndoye jetzt am Wochenende, glaube ich, auch noch verletzt. Kobel auch wieder mal angeschlagen, weiß nicht, wie gravierend es dort ist. Dann Loretz, der sich auch verletzt hat ja am Wochenende, ein Elvedi fehlt, Abischer fehlt, Vargas, Samaragic, Sergio, Benito, Wüttrich, also die Liste ist ewig lang und darum haben wir auch ein bisschen ein spannendes Aufgebot, wo wir das mal diskutieren können. Also es geht ja in den nächsten beiden Spielen am 15. November gegen Serbien, Zürich und dann auswärts noch gegen Spanien, genau am nächsten Montag, am 18. November. Und ja, in diesem Aufgebot haben wir doch ein paar spannende Spieler drin.
Ja, also da ist zum einen, ich glaube, das kann man mal vorwegnehmen, der nicht nur von uns, aber vielleicht von uns ein bisschen früher als von den anderen, der geforderte Derek Kutesa, der den Cut schafft und ja, dabei ist. Ich glaube, über ihn braucht man nicht lange diskutieren. Der ist top in Form. Ich meine, der hat 9 Saison-Goal, hat jetzt am Wochenende keins geschossen. Dem haben wir noch den Miro Muheim. Sagt dir das etwas?
Du, bis anhin noch nicht, aber jetzt schon.
Ja, das wird dich unter Till als Chelsea-Fan und dich als Premier League-Fan durchaus interessieren. Spielt jetzt bei Hamburg, ganz okay Saison, hat glaube ich auch schon etwa 7 Vorlagen. Und
ja, ich finde das mehr als okay. Also 7 Assists, der ist Verteidiger.
Ja, fair, ja. Nein, spielt eine gute Saison, vielleicht auch eher auf einen HSV bezogen gesehen, weil ein HSV-Saison spielt, um es wieder ein bisschen relativieren. Ja, er kommt neu rein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er zu einem Einsatz wird kommen. Aber gibt es noch lustige, also lustig für ihn, ist das mal nicht so lustig gewesen, aber Geschichte. Wir haben mit OB gegen den FCZ, also gegen U21 gespielt und er ist dort mal gerade von einer Leihe von Chelsea zurückgekommen, wegen dem auch Till, liebe Grüße, und hat dort nochmal probiert, beim FCZ Fuß zu fassen und dann haben wir dort kurz ein Spiel genannt gehabt. Das Spiel ist 2-1 ausgegangen für den FCZ, das hat gewonnen. Aber ich weiss noch, dort habe ich, glaube ich, einen rechten Flügel gespielt. Ich glaube, er ist linker Ausverteidiger. Wir haben jetzt nicht alles täuscht, aber einmal hat er das jetzt gespielt gehabt dort. Und ja, ich weiss noch, ich bin giftig drauf gesehen. Und 2-3 Zweikampf. Ich habe gewusst gehabt, weil ich habe zwei Jungs gehabt, die mit ihm in der Nazi gesehen sind, die ich kenne, habe ich gewusst, gerade eine schwierige Phase. Und dann bin ich, wie der Till dir das immer noch sagt, giftig in den Zweikampf gesehen.
Und, sehr schön.
Ja, da habe ich dann einmal so verwünscht, dass er leider, ja, wie gesagt, ist nicht lustig eigentlich, aber ich habe dann einmal so verwünscht, dass er dann in den 35. Minuten hätte dann müssen, ja, die Segel streichen. Und am Ende des Tages haben sie gewonnen, aber sicher kein allzu cooler Tag für ihn. Gegen die Old Boys shooten, nachdem du bei Chelsea warst. Und ja, dann noch so ein Arschloch, der dir die ganze Zeit auf die Füße schaut.
Ja, liebe Grüße an Miro in dem Fall.
Ja, nein, also von dem her. Aber ja, coole Geschichte für ihn. Er ist das erste Mal dabei. Und ja, ich bin gespannt. Wir werden dann nachher noch auch ein Elf aufstellen, gegenseitig, wo wir denken, wer wird spielen. Ich rechne nicht mit ihm. Ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen. Aber irgendwann, um vielleicht aufs Garten zurückzukommen, auch ein bisschen Statement. Steffen ist nicht dabei. Ja, was sagst du dazu?
Hey, schwierig. Ich finde, der Steffen ist auch vom Charakter eben genau so einer, wie du dich selber gerade beschrieben hast.
Also ich will nur schon sagen, ich bin eigentlich so nicht so, wie ich es auch zu meiner Verteidigung sage. Oder nicht so gesehen.
Nicht immer, nur wenn es gegen
Miro Muheim gegangen ist. Nein, sag ich.
Aber der Steffen hat das auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir uns schnell einigen. Und ich finde das wichtig. Ich finde, das Team braucht so Spieler. Ich finde, es ist müßig, über die Gründe zu spekulieren, warum der Steffen nicht dabei ist. Ich glaube, man hätte vorne auf den Flügel auch eine gute Breite. Dafür eben ist zum Beispiel ein Kutesa jetzt dabei. Ja, kann man, glaube ich, so und so interpretieren. Muss man, glaube ich, nicht zu viel wählen. Wer neu, wieder dabei ist, ist der Okafor und auch der Mbabu nach längerer Pause wieder mal dabei. Finde ich auch cool.
Ja, es ist sehr spannend. Gerade beim Kevin Mbabu, der hat ein Wechsel-Odyssee hinter sich die letzten paar Jahre, ist ja bei der EM nicht dabei gewesen. Spielt jetzt bei Mütziland in Dänemark. Ja, Stamm, mehr oder weniger. Auch er für mich jetzt nicht zwingend ein Kandidat, wo in Frage kommt, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, Linus, was machen wir denn jetzt mit all diesen Verletzten? Wie stellen wir uns die Aufstellung vor?
Ja, also ich würde sagen, also ich habe hier eine Elf mitgebracht und finde es geil, dass du schon ein paar Teased hast, wo du sagst, die spielen wahrscheinlich nicht. Mal schauen, ob ich die drin habe. Ich kann so viel sagen, Kevin Mbabu ist mein Rechtsverteidiger in dieser Elf. Aber fangen wir vielleicht beim Goalie an. Ja. Dort wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein. Also der Kobel ist ja verletzt.
Ja.
Ich glaube, er ist definitiv nicht dabei.
Ja, das habe ich eben auch gedacht. Und ich habe dann aber nochmal nachgelesen, auch wieder anreisen, gemäss dem, was ich gelesen habe. Mhm. In welchem Fitnessstand das er ist, das weiß ich nicht. Er hat jetzt bei Dortmund die letzten Spiele auch nicht gemacht. Aber da willst du wahrscheinlich den Ivan Mvogo aufgestellt haben aufgrund von dem.
Ja, absolut. Absolut, ja. Habe ich jetzt einmal so drin. Also ich nehme auch an, dass Dortmund wahrscheinlich nicht so Freude hat, wenn der Kobel jetzt ein Spiel nachdem er ausgefallen ist.
Habe ich mir auch gedacht.
Aber warum reist du denn überhaupt
an? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Irgendwie Druck gemacht oder so. Dort hat sie auch schon viel geschrieben worden, noch Dortmund es ja nicht so läuft. Aber hey, keine Ahnung, vielleicht steht er dann trotzdem zwischen Pfosten. Muri würde ich das noch zutrauen. Er ist ja schon auch sehr picky, was seine Spieler angeht. Aber ja, fahrt, sorry.
Also wer hast denn du im Goal?
Hey, für mich war es auch. Also zuerst habe ich auch ganz klar, als ich mir so überlegt habe, gesagt, ja, dann spielt er im Vogo. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn der Kobel sagt, er ist fit und ja, irgendwo durch, wenn er anreist, wahrscheinlich wird er nicht nur anreisen, um einfach ja, jetzt eine gute Zeit haben im Nazi-Camp. Wenn es irgendwie geht, wieder spielen und ja, sonst wird es der Ivan im Vogo sein. Ja.
Ja, vielleicht hat er gesehen, irgendwie ganz gutes Hotel das mal oder so. Er denkt, ja, gönn
ich. Ich weiss jetzt gar nicht. Ich meinte, sie sind im Dolder, jetzt ohne Scheiß. Ja, gut. Er ist aus Zürich und das wird sicher nicht der Beweggrund gewesen sein. Aber ja.
Ja, nein, will ihm nicht unterstellen. Ich glaube, ja. Der Punkt, den ich aber gerne noch schnell machen zu den Goalies, ist, dass das beim Kobel schon ein Problem ist. Also das wird mir bei Dortmund so ein bisschen vorgeworfen. Also vorgeworfen, wie man es einem Spieler halt vorwerfen kann, dass man viel verletzt ist. Aber ich glaube, gerade in den Nazis ist so die Eingespieltheit von der Defensive ja wirklich wichtig. Und man hat nicht die Chance, die ganze Woche mit dem Goalie zu trainieren oder mit halt eben den ein, zwei Goalies, die ein Club dann vielleicht einmal den anderen bringen kann. In der Nazi habe ich das Gefühl, ist das ein bisschen schwieriger. Und ja, langfristig finde ich, ja, ist das ein bisschen problematisch. Und ich hoffe, dass der Kobel da wirklich mal länger verletzungsfrei bleiben kann. Also, wäre ihm sehr zu wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Nebst dem ja dann eigentlich unangefochtenes Eins war, was jetzt lange auch nicht der Fall gewesen ist.
Ja, und zu Recht. Also qualitativ ja. Muss man nicht diskutieren. Ja. Top-Goalie, eben auch in der Bundesliga ja, der Top-Keeper gewesen letztes Jahr, auf jeden Fall. Gehen wir weiter zur Abwehr aber.
Ja, dort, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe da in meinen Notizen alle Spieler auf dem Schirm. Ich kann mich aber noch nicht so ganz festlegen, weil ich es sehr schwierig finde, auch mit der Aufstellung, die der Muri wird wählen. Also für mich wäre es jetzt einfacher gewesen, von vorne an zu, von daher überlasse ich dir gerne den Vortritt, was hinten angeht.
Also ist gut.
Babu hast du ja schon teased, ja.
Voll. Und ich habe jetzt eine Viererkette aufgestellt. Einfach, also allgemein, ich kann schon sagen, meine Formation ist 4-2-3-1, weil ich doch ein paar neue Spieler da in die Startelf rein rotiere und ich darum finde, so 4-2-3-1 ist so eine mega Standardformation, da kannst du nicht viel falsch machen, dort wissen alle Spieler, was zu tun ist. Darum habe ich mich so entschieden und fange gerade rechts hin da, eben im Babu haben wir schon diskutiert, der Stamm bei Midtjylland in Dänemark. Ich glaube, der ist in Form und ich habe ein bisschen geschaut, vor allem bei meiner Aufstellung, wie viele Spielminuten die Spieler so im Moment oder in letzter Zeit gekriegt haben. Ich finde, ja, also mir wäre das sehr wichtig als Trainer. Der Muri hat auch immer wieder gesagt, er stellt nach Form auf. Darum habe ich jetzt mal den Babu dort rechts hin.
Ich, wenn ich jetzt da so auf die Liste schaue, ja, viel bleibt natürlich auch gar nicht übrig, das ist es so. Und Babu hat entgegen gewissen anderen, wenn wir jetzt gerade von Miro Muheim vorgegangen haben, ja, hat schon eine gewisse Erfahrung gesammelt auf dem internationalen Parkett. Was ich jetzt mir natürlich auch könnte vorstellen, ist, dass er entweder den Eddy Milson hinter rechts bringt. Das wäre mein erster Tipp. Wenn der fit ist und meines Wissens ist er fit, oder ich meinte gegen Brasilien, eins von seinen ersten Spielen hat Fabian Riedo mal hinter rechts gespielt. Das war dann aber wirklich abgespaced. Aber eben, wie gesagt, ich gehe halt davon aus, dass der Muri Spieler spielen lässt, die er vertraut und nicht solche, die er neu dazu nimmt. Das klingt nicht so negativ, aber das ist ein bisschen das, was ich von Muri kenne. Also würde ich dort mit dem Edmilson Fernandes gehen.
Alright. Ja, faire Argumentation. Kann ich nicht viel dazu nehmen.
By the way, Aufstellung bin ich d'accord.
Okay.
Ich glaube nicht, dass er mit der Dreier spielt, jetzt wo so viel ausgefallen. Das muss eingespielt sein. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber in der Regel, es muss eingespielt sein. Und wenn du so viel Wechsel hast, ist das immer eine schwierige Geschichte.
Hey, ich habe mir ein bisschen überlegt, wie man es könnte machen, Dreierabwehr. Und die Position, die mir wirklich gefällt hat, ist quasi der linke Fullback. Mhm. Dort habe ich einfach niemanden gefunden, der das spielen kann. Ja. Weil einer, wo ich gesagt habe, okay, der kann ja Linksverteidiger spielen und wo ich jetzt wirklich auch als LV hier aufgeschrieben habe, ist der Miro Muheim. Das erste Mal dabei, klar, aber der spielt häufig beim HSV in einer Dreierkette und macht dort die linke Innenverteidigung.
Ja.
Insofern denke ich, also Viererkette kann er auch, hat schon viel als Linksverteidiger gespielt. Aber hey, ganz ehrlich, wenn ich auf das anschaue, wie gesagt, ich kenne den Spieler nicht, ich habe ihn nicht spielen gesehen, aber 7 Assists in der zweiten Bundesliga, Stamm bei einem Team wie der HSV ist, das spricht für mich eigentlich echt für sich. Und hey, ich weiß nicht, ob er wirklich dann spielt, aber ich fände es nice.
Ja, da kann ich mich noch nicht so recht festlegen. Also für euch, wir werden das dann sicher auch irgendwann im Verlauf der Woche noch auf den sozialen Medien teilen, wie wir uns entschieden haben. Ich kann mich nicht ganz festlegen, anhand von dem, wie ich argumentiere, ist natürlich schon so, wenn du den Ricardo Rodriguez nicht reinbringst, würde das ja bedeuten, dass der zwei neue IVs eigentlich hättest. Das wiederum sehe ich bei Muri ehrlich gesagt nicht. Glaube ich, ist immer zu heissen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass du den Ricardo Rodriguez in der Innenverteidigung gepackt hast.
Das ist völlig richtig, ja.
Okay.
Ja, obwohl, okay. Es geht ein bisschen gegen meine Argumentation vom quasi in Form sein und spielen. Ich glaube, der Rodriguez hat in den letzten 4 Spielen, glaube ich, 1 Minute gespielt.
Ja. Europa League hat er.
Ah, dort hat er neue Sätze.
Dort hat er Einsätze, okay. Hat er durchgespielt. Aber ja, ich habe auch gesehen, der Liga spielt er nicht so regelmäßig. Okay.
Aber ich glaube, aufgrund dessen, wie du gesagt hast, dass die Muri da Rodriguez ja schon über längere Zeit das Vertrauen geschenkt hat und Rodriguez ja auch, muss man sagen, konstant eigentlich seine Leistung bringt, denke ich, ist das auch für mich macht das Sinn, wenn jetzt er wird von Anfang an anfangen. Und dann habe ich als Partner an seiner Seite habe ich den Eray Tschömert.
Spannend. Das finde ich ganz, ganz schwierig, dort zu entscheiden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich vor allem vom Aurel Amenda bis jetzt nicht der grösste Fan war, bei IBE schon nicht. Hat jetzt auch schwierig, weil es bei Eintracht easy läuft, hat er erst 67 Minuten kumuliert gespielt und dementsprechend würde mich das auch sehr überraschen. Ich persönlich würde mir der Albion Haidari wünschen, weil ich von der Anlage vom Spiel finde, dass der mir noch ein bisschen mehr anzubieten hat. Wäre auch wieder ein schönes Signal an die Super League, auch wenn der Eray Tschömert jedes Spiel mehr oder weniger macht bei Valladolid. Es ist gut möglich. Für mich ist das der 50-50, ehrlich gesagt. Von dem her, wir werden es sehen. Ich würde dort auch so anhand von dem, wenn wir uns auf den Miro Muheim einigen, ich mache mir dann nochmal Gedanken und mit dem Ricardo Rodriguez innen würde ich als Wunsch mit dem Haidari gehen.
Ja, Haidari, also um das vorwegzunehmen, haben wir so noch eine erste Reihe von Ersatzspielern notiert, wo vielleicht dann auch im zweiten Spiel ja könnte von Anfang an zum Zug kommen, dort habe ich den Haidari drin. Ich sehe ihn aber eher auf der linken IV-Position, er ist Linksfuß.
Ja, voll fair.
Und dann, ich glaube nicht, dass man den paaren wird mit dem, also paaren, ich würde sie jetzt nicht paaren, ja. Keine Ahnung. ich würde den dann nicht mit dem Rodriguez zusammen aufstellen, so zwei Linksfüße in der IV. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht spielt dann auch Rodriguez plötzlich links hinten wieder und Haidari links Innenverteidigung aus.
Fairer Punkt.
Aber gehen wir doch ins Mittelfeld. Ich glaube, dort
das
sind wir.
Das ist ziemlich eine klare Sache.
Ja, also dort sind wir, glaube ich, schnell.
Die zwei Vorderabwehr angeht.
Voll. Auf der Achter, Chaka und Freuler, ich glaube, da müssen wir gar nicht groß diskutieren. Die sind gesetzt.
Ja, das gehe ich mit dir da gar, ja.
Top. Dann machen wir doch gerade weiter mit, wäre ich jetzt als Zehner, also dem 4-2-3-1 so als zentrale Offensive aufstellen. Mhm. Und ich habe jetzt dort für
mich noch eine richtige Antwort.
Oh, okay, jetzt bin ich unter Druck. Also ja. Für mich ZOM wäre der Riedo.
Mhm.
Meistens von Anfang an unterwegs. Es läuft zwar so ein bisschen semi bei ihm und beim VfB Stuttgart, aber er hat letztes Jahr in der Nazi dort auf der Position wirklich stark gespielt. Für mich Riedo auf 10.
Ja, also rein aufgrund von dieser Argumentation und so, wie Standing ist, gerade aktuell beim Murat Yakin, ist von dem auszugehen, dass wahrscheinlich der Fabian Rieder bessere Karte hat. Ich persönlich würde mir ohne Diskussion den Zeki Amdouni wünschen.
Okay, dann kann ich das gerade vorwegnehmen. Ich habe den Zeki Amdouni auf dem rechten Flügel und habe mir aber auch gedacht, okay, Rieder Amdouni und jetzt bringen gerade Derek Kutesa für mich links auf dem Flügel. Ich glaube, die können auch so ein bisschen variabel spielen, die man nicht 90 Minuten auf ihren Positionen fix sein. Da kann man auch ein bisschen free from lassen. Und ja, dann habe ich noch den Stürmer, den Brill, Embolo.
Der ist für mich eigentlich klar. Diskussionslos sein wie das zentrale Mittelfeld. Ja, ich würde es dort einfach umkehren. Also ich würde auch den RQT bringen, weil mit der Begründung, dass er noch ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit mitbringt als der Amdouni, obwohl der Amdouni auch nicht langsam ist. Aber der Amdouni ist für mich der interessanteste Spieler auf der 10. Er ist auch top auf dem Flügel, aber der hat so ein gutes Raumgefühl. Der kann sich super, super schnell drehen. Er hat einen fantastischen ersten Touch. Und wegen dem würde ich ihn eher als Zehner laufen lassen, weil auch gerade Kreativität ab und zu mal ein bisschen ein Thema war in den letzten paar Wochen, in den letzten paar Nazi-Auftritten. Aber ja, das ist beides möglich. Guteza weiss ich nicht, ob er zum Startelf-Einsatz gerade kommt, vor allem wenn man ja dann mit Miro Muheim angenommen und was hast du noch neben Rodriguez gemacht?
Neben Rodriguez und Tschömert.
Ah ja, gut, Tschömert hat schon Erfahrungen gesammelt in der Nazi, wobei ich glaube auch nicht allzu viel Auftritt als in der Startelf.
Nicht mega viel, aber was ich auch gesehen habe, er hat schon mit dem Babu ein paar Minuten gesammelt gehabt, ich weiss nicht, im Testspiel,
ja, ich glaub,
einmal Kosovo,
so,
Irland.
Die sind nicht so erfolgreich gewesen, wenn ich mich da mal erinnere.
Ab jetzt wäre sie sehr erfolgreich. Und jetzt kommt noch mein taktischer Kniff natürlich, oder? Ja. Also du sagst, der Amdouni auf der 10 gefällt dir dort sehr gut.
Ja.
Der Amdouni in meinem System hat sehr viele Freiheiten, um reinzuziehen. Und logisch. Dann der Mbappé, der ja sehr offensiv, Außenverteidiger ist, der hat dann den Platz, zum mit nach vorne zu gehen. Und dann können wir mit dem 2024 Box Midfield, zwei Defensive, zwei Offensive,
ja, anhand von dieser Überlegung würde ich das ja Raum geben für Möglichkeiten. So, was ich von Kevin Mbabu kenne und weiss, ist, wie du richtig sagst, eine gewisse Offensive, ja, der lebt sich offensiv aus, hat auch immer wieder Läufe, ist in der Technik nicht ganz so sauber und was für mich vor allem relevant ist, vor allem defensiv nicht ganz so sauber, wegen dem ist er auch nie am Silvan Widmer vorbeigekommen, weil er physisch sehr, sehr stabil ist, er war nie langsam gewesen und auch eben, es ist ein rechter Büffel. Für mich einfach taktisch nie so ganz defensiv ganz, ganz sauber gewesen. Und wegen dem, ja, weiss ich nicht, wie clever das wäre, wenn er auch immer wieder in der Höhe anzutreffen wäre, weil sich dann dort wahrscheinlich, denke ich, mehr Räume würde ergeben. Aber hey, ist gut möglich, ich kann mir wie beides vorstellen. Ich denke, der Muri wird so wenig neu wie möglich reingehen, einfach so von dem, was ich von ihm kenne. Hey, vielleicht überrascht er uns auch. Man sagt ihm das ja nachher, dass er gerne überrascht. Obwohl ich da ein bisschen anderer Meinung bin, aber ja, wir werden es sehen, aber das wäre ja dementsprechend unsere Aufstellung. Wiederholen wir es nochmal schnell, kannst du es noch? Ja, du hast es aufgeschrieben, ja.
Ja, voll, ich habe es da vor mir, aber unsere Aufstellung ist vielleicht die Frage, oder? Also du hast ja schon Ed Milson rechts hinten,
richtig.
Würdest du schon eher bevorzugen. Ja. Es ist realistischer. Ich habe da wirklich ein bisschen aufgestellt, mehr so im Sinne von, wie ich das vielleicht auch gern würde ich sehen und ich bin schon ein Fan davon, dass man, wenn man neu mitnimmt, dass man sie dann auch bringt. Also jetzt nicht, dass der Babu neu wäre, aber einfach so generell in der Aufstellung. Aber ich gehe es nochmal durch, was ich auf jeden Fall habe, das war im Goal ein Vogo, dann Viererkette, Babu, Tschömert, Rodriguez, Muheim, dann im Mittelfeld auf der Achterpositionen, keine Diskussion, Chaka und Freuler. Dann als ZOM habe ich den Rieder und rechts der Amdouni, die könnte man auch switchen. Und dann links Kutesa, so gut in Form, für mich muss der auf den Platz, der bringt den Schwung fix mit und dann vorne innen noch der Brille Embolo.
Was natürlich auch noch interessant ist, bevor ich noch auf die Elf zurückkomme, ist, dass wir eigentlich über Noah Okafor gar nicht diskutieren, obwohl der ja auch bei Milan zu regelmäßigen Einsatzzeiten kommt und rein von der Competition her ja eigentlich die logische Wahl wäre ich nicht die Vorgeschichte, die jetzt gesehen ist mit der Nicht-Nominierung im letzten Zusammenzug und ja der ganzen EM-Posse, die wir hatten. Der Noah Okafor wäre ja natürlich auch eine logische Wahl, rein vom Profil, das er mitbringt, wenn es darum geht, Speed auf den Platz zu bringen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist gut, dass er als Option wieder dabei ist. Also da freue ich mich drauf, dass er wieder vielleicht reingeworfen werden kann. In der Startelf gesehen jetzt nicht. Auch sein Output diese Saison ist mir jetzt auch noch nicht, ist mir zu wenig gut, dass ich würde sagen, der muss von Anfang an kommen. Aber wäre schön, wenn er Minuten kriegt und sich ja wieder positiv zeigen kann.
Ich fand's ein geiles Signal, weil etwas kannst du davon ausgehen, dass er heiß wird sein, dass er muss liefern, dass er muss gehen, auch wenn vielleicht nicht alles wird gelingen. Das ist, ja, safe und ich keine Ahnung, fände das eigentlich noch interessant, weil ich glaube, über das müssen wir nicht diskutieren. Rein vom Potenzial ist der Noah Okafor nach wie vor ein super spannender Spieler. Und wieso nicht? Wieso sollte ich noch nicht vielleicht sogar in den Nazi platzen? Ich mache mir da nochmal Gedanken, was meine Aufstellung angeht. Und ja, liefere die dann via Social Media nach. Vielleicht noch zum Schluss, was sind deine Tipps für die zwei Spiele jetzt gegen Serbien und dann nachher gegen Spanien?
Boah. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt nur auf die Aufstellung fokussiert und noch nicht auf Tipps. Ich denke und hoffe, dass man Serbien schlägt, gerade jetzt im Heimspiel. Aber ich glaube, die 3-Goal-Abstand, der ja ideal wäre, weiß nicht, ob man die anbekommt. Ich tippe so auf ein 2-1. Ich denke, es muss über einen Kampf kommen auch in diesem Spiel. Und dann Spanien kommt auch ein bisschen darauf an, wie Spanien aufstellt, oder ob die eher das B-Team laufen lassen oder nicht.
Also was ich auch sagen kann, Lamine Yamal fällt verletzt aus. Das ist noch relevant. Mhm. Aber ja, schwierig, ja. Okay. Also ich gehe da mit einer ja, eher perspektivisch sagen wir, wohlwollenden Tipp in die ganze Runde rein und sage mir, haue Serbien wieder erwartend 4-1 weg. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass es auch ein bisschen wohlwollend ist, aber ich habe das Gefühl, wenn der Knoten platzen kann, sehe ich jetzt die Serben nicht so stabil, weil die auch viele Probleme haben, verbands- und mannschaftsintern, auch in einem Umbruch. Und dann gehen wir mit einem 1-1 oder einem 2-1. Also ich sage jetzt, wenn ich schon so positiv gestimmt bin, dann sage ich, gehen wir mit einem 2-1 in Teneriffa gegen Spanien aus dem Spiel aus. Also gewinnen beide Spiele, bleiben da oben und alles ist gut.
Dann hoffe ich doch, dass deine Tipps du einfach voll ins Schwarze treffen, ja?
Nehmen wir, oder? Also liebe Tippfreunde, vielleicht dort nicht ganz, oder wie man so schön sagt, ohne Gewehr. Aber hey, wir werden es sehen, wir werden nächste Woche wieder darüber diskutieren. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, Linus, herzlichen Dank fürs Partizipieren, es war cool gewesen.
Ja, danke dir, hat richtig Spass gemacht.
Ja, und schnell vorbeigegangen wie immer. Und euch, liebe Hörer, auch herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wie immer, gern uns auf Social Media folgen. GameChangerTalk Bodenstrich ist es auf Insta. Und wenn ihr mögt, doch auch gern eine positive Bewertung auf den gängigen Hörplattformen hinterlassen. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch noch eine ganz gute Woche zu wünschen. Habt euch Sorge, bleibt frisch und bis nächste Woche.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.